ARD Sounds.
Ich habe jetzt mit vielen Leuten mich unterhalten und es ist ein schmaler Grat zwischen persönlich und privat. Und das ist für mich gerade so sehr spannend, das rauszufinden.
Warum glaubst du, ist das so?
Keine Ahnung, weil wir dumm werden. Ich weiß auch nicht. Schreiben war auch für mich sehr wichtig in meinen 20ern. Sowohl Tagebuch als auch Gedichte, als auch Songlyrics. Also irgendwie ist es ein wahnsinniger Kanal.
Hallo Sissi.
Hallo Flo.
Jetzt darfst du die Augen zumachen.
Okay, Augen sind geschlossen.
Herzlich willkommen, Fred Kostea. Der Berliner Comedian, der Cringe zur Kunstform erhoben hat. Mit seinen satirischen Kurzvideos über Berliner Kellner, empathielose Ärzte und nervende Ex-Freunde erreicht er auf Instagram und TikTok über 100.000 Follower. Fred hat ein Gespür für den Zeitgeist und die Fähigkeit, die Dinge anzusprechen, die wir alle fühlen, aber selten so treffend formulieren können. Vom Schauspielstudium bis Stand-up. Dieser Mann beweist, dass Comedy im Jahr 2026 vor allem eins braucht. Authentizität und verdammt gutes Timing.
Hi, ich bin Sissi und ich versuche heute, die unentdeckte Seite meines Gastes herauszufinden. Ich weiß zwar nicht, wer vor mir sitzt und ich höre auch die echte Stimme nicht, aber ich hoffe, dass genau diese Situation ein tiefes und ehrliches Gespräch möglich macht. Jetzt viel Spaß mit Unentdeckt.
Hallo, ich grüße dich doch.
Ich grüße dich auch. Ich fange vielleicht mal an mit der Frage, die mir gerade auch gestellt wurde. Ja. Standest du schon mal vor dem Moment, dass du darüber nachgedacht hast, deinen Beruf zu wechseln? Ich weiß ja nicht, wer du bist. Ich weiß nicht, was du tagtägllich machst, aber ist ja trotzdem eine spannende Frage.
Also ich würde sagen, jetzt mit dem Beruf, den ich gerade mache, nicht. Also jetzt gerade ist okay. Aber ich hatte auf jeden Fall ein paar Momente in meinem Leben, wo sich die Frage gestellt hat, in welche Richtung es jetzt gehen soll. Ja, auf jeden Fall.
Okay, und durch welche verschiedenen Richtungen bist du da schon so gegangen?
Boah, also als Kind, irgendwie hat doch jeder Jugendliche mal Bock, Psychologie zu studieren, würde ich behaupten. Mhm. Und dann wollte ich ganz lang was mit Musik machen. Und dann hatte ich aber auch ganz kurz überlegt, Theologie zu studieren. Und dann hatte ich ganz kurz überlegt, Jura zu studieren.
Theologie, habe ich das richtig verstanden?
Du hast Theologie richtig verstanden, ja.
Wow, okay.
Einen kurzen Moment, aber es war wirklich nur so ein, ich würde sagen, 3 Monate. Es war ein wilder Sommer. Und ich dachte, Theologie ist jetzt das Richtige für mich. Und dann habe ich nochmal was ganz anderes studiert und dann nochmal was ganz anderes studiert. Und jetzt mache ich das, was ich jetzt mache.
Vielleicht nochmal die Frage, weil du hast gesagt, jedes Kind hat vielleicht die Idee oder wenn man jünger ist, hat man die Idee, Psychologie zu studieren. Warum hattest du die Idee?
Ich habe irgendwie das Gefühl, dass vor allem so sturm- und drängerische Jugendliche dann immer gerne wissen wollen, was einen so rumtreibt.
Kurze Unterbrechung, so höre ich meinen Gast.
Und irgendwie, weiß ich nicht, ich habe schon immer gerne mich mit Leuten unterhalten, immer gerne zuhört. Und ich fand das einfach immer schon spannend, ja.
Okay.
Genau, ich kann es verstehen, mich auch sehr gut mit Leuten, die Psychologie studieren. Vielleicht ist das auch ein Ding.
Und ist es eine Sache, die du heute auch immer noch gerne machst? Also so sich überlegen, was die Leute denken, was sie bewegt, was sie beschäftigt, wie man vielleicht Probleme lösen kann?
Ja, voll. Ich habe das Gefühl, bei uns, also bei mir in der Familie ist vor allem die Tendenz dazu, wenn wir zuhören bei Leuten, dass wir zu schnell in so einen Problemlösungsmodus gehen.
Mhm.
Also dann immer so, lass mich dir doch helfen, jetzt lass mich dir doch einfach helfen. Aber es ist eigentlich, muss man einfach manchmal einfach hinsetzen und einfach nur zuhören. Und ich finde diese Frage so toll, es ging ja auch mal irgendwie eine Weile auf Social Media rum, dass man in einer Partnerschaft den Partner oder die Partnerin fragen soll, wenn die irgendwie seelisches Leiden hat, ob man jetzt zuhören soll, ob man quasi nur der Venting-Kanal sein soll für die Person oder ob man quasi Probleme mit der gemeinsam lösen soll. Ich finde es immer sehr gut, dass man irgendwie vorher kurz Rückfrage hält, was die Person eigentlich braucht.
Braucht, ne? Ja.
Ja,
es ist eine gute Vorgehensweise. Und bist du ein guter Zuhörer? Weil ich habe so das Gefühl, also es gibt ja immer so ein bisschen eine Einteilung, ob Leute gerne einfach zuhören oder ob Leute lieber reden. Wie ist da bei dir die Einteilung?
Boah, ich höre schon gerne zu, aber ich glaube, ich höre mich auch gerne selber reden.
Okay, sehr gut,
ganz
wenigstens
frech.
Ehrlich.
Ganz frech. Nee, also ich höre sehr gerne zu, aber ich glaube, man sagt ja auch immer, dass wenn man dann selber anfängt so zu monologisieren, dass man eigentlich eh mit sich selber auch redet und sich dann, also vor allem in so Gesprächen, wo es irgendwie um so seelisches Zeug geht, dass man eigentlich nur mit der Person redet, um sich selber so den Spiegel vorzuhalten, sich selber nochmal so Lektionen irgendwie vor Augen zu führen, was man eigentlich gerne schon verinnerlicht hätte und so. Genau, ich glaube deswegen.
Ja, ich merke schon, das ganze Psychologie-Thema hat dich wahrscheinlich nicht mehr so losgelassen, weil das hört sich sehr reflektiert an und sehr danach, als würdest du Dinge gut auch in Worte fassen können.
Vermeintlich, ja.
Ich habe hier gerade ein erstes Wort eingeblendet bekommen und zwar verstrickt in Rollenbilder. Aha. Was verbirgt sich dahinter? Kannst du mir das erklären?
Ja, ich gehe mal davon aus, dass das so ein bisschen in meine berufliche Richtung hinten könnte, würde ich sagen.
Okay,
was löst das denn in dir aus?
Also für mich ist natürlich so diese klassische Überlegung, Rollenbilder tauchen ja eigentlich oft auf im Alltag, aber natürlich auch in Beziehungen, in romantischen Beziehungen. Und ich glaube, dahin gehen so meine Gedanken.
Mhm. Ich glaube, die Redaktion hat sich da einen Scherz erlaubt. Und ich glaube, es geht gar nicht so auf eine gesellschaftliche Richtung hin. Aber ich weiß gar nicht, wie offen ich quasi über meinen Beruf reden darf oder soll. Aber jetzt wurde ich gerade an der Tür, wurde ich gebrieft. Also eigentlich darf ich's. Ich glaube,
genau,
es geht so ein bisschen in Richtung Schauspiel.
Ah, okay. Also dann vermute ich mal, dass du irgendwo auf der Bühne stehst, oder?
Ja, korrekt.
Und was verbindest du damit? Also bist du gerne dann in Rollen oder wie fühlt sich das für dich an, die Rolle zu wechseln?
Also ich bin total gerne in Rollen und mir macht das total Spaß, in so andere so Gedankenwelten reinzuschlüpfen und andere Personen darzustellen und so. Auch im Alltag finde ich das irgendwie super lustig, wenn man das mit Freunden macht, dass man dann so einfach in so einen kurzen szenischen Moment irgendwie geht und einfach kurz wer anders ist, um jemanden zum Lachen zu bringen oder so. Aber gerade arbeite ich eigentlich sehr daran, von der Abbildung einer anderen Person wegzukommen und eher zu mir selber zu finden auf der Bühne.
Das ist sehr spannend. Dann verbinde ich damit, glaube ich, doch was anderes, weil das ist, glaube ich, eine der Sachen, die ich am allerschlechtesten kann, mich in Rollen reinzubegeben. Und ich würde manchmal gerne, oder ich hätte gerne manchmal diese Fähigkeit, manchmal ein bisschen von mir und von meinem Ich so wegzukommen, vielleicht auch um mich zu schützen, aber ich kann sehr schlecht in Rollen reinschlüpfen, deswegen ist es für mich was sehr Beneidenswertes.
Ach ja, also ich glaube, das ist ein Skill, den man developen kann. Ich glaube, es ist einfach, das heißt ja nicht umsonst Schauspiel, man muss einfach spielen. Und ich fand es immer, finde es immer sehr interessant, wenn Leute dem Schauspiel so ein großen Hexenwerkanteil beirechnen, weil ich finde das gar nicht so. Man muss ja einfach so tun, als ob.
Ja, aber wahrscheinlich ist es für dich auch, es ist ja gerade was Besonderes für mich, weil ich es nicht kann und deswegen ist es bemerkenswert. Und wenn du das kannst, kann ich mir schon vorstellen, dass man es vielleicht gar nicht so als so einen krassen Skill irgendwie bewertet, aber von meiner Seite kann ich dir sagen, dass ich es total bemerkenswert finde.
Fair enough.
Und wie kam das jetzt, dass du gesagt hast, okay, vielleicht würde ich gerne so ein bisschen weg von dem Rollen zu spielen und ein bisschen mehr zu mir hin?
Weil ich quasi eine ganze Weile gelernt habe, in andere Rollen zu schlüpfen und mich dann aber nach meiner Lehre dafür entschieden habe, auch trotzdem darstellen, kunstmäßig was ganz anderes zu machen als Schauspiel.
Okay.
Und das ist jetzt eher, genau das, da geht es dann eher darum, dass man so man selber ist und das versucht abzubilden. Oder zumindest in Anteilen versucht abzubilden.
In welchem Metier bist du dann jetzt gelandet?
Ich mache Comedy.
Comedy, okay. Mhm. Spannend. Bist du dann jetzt gerade in diesem Prozess irgendwie, wie fühlt sich das an, dir näher zu kommen? Also ist es was, was dir schwerfällt oder fühlt sich das nach einer Befreiung an?
Ich finde, das ist was, was irrsinnig schwerfällt. Mhm. Weil, wenn man vom Schauspiel kommt, dann ist das total praktisch, dass man sich da immer und immer wieder hinter so einer Rolle verstecken kann. Man kann sich hinter einem Text verstecken, man kann sich hinter einer Inszenierung verstecken, man kann sich hinter einer Regie kann man sich verstecken, kann immer so quasi vorgeschoben sagen, wenn Kritik reinkommt oder so, ja, das ist ja nicht an mir und meiner eigenen Person, sondern das ist jetzt irgendwie an was Höherem quasi gerade kritisiert worden. Und bei Comedy ist es aber so, da ist man halt selber alles. Da ist man halt Drehbuchautor und dann ist man auch noch der Schauspieler und dann ist man auch noch der Typ, der sich selber inszeniert. Und dann ist man auch irgendwie sein PR-Agent im schlimmsten Fall und dann macht man auch noch Social Media selber und was weiß ich. Und man hat so eine schon eine sehr große Verantwortung, die dann am Ende des Tages halt nicht darauf zurückfällt, dass du Hamlet bist, sondern dann halt du als deine Person. Und das ist natürlich eine Kunstfigur irgendwie, aber auch irgendwie nicht, weil das ist ja ich da mit meinem Klarnamen da steht. Das ist nicht immer so leicht, da quasi die Grenze zu finden. Und ich bin gerade in der Entwicklung meines zweiten Bühnenprogramms. Wir nennen das unsere neue Stunde quasi, die ich jetzt quasi mit der ich nächstes Jahr auf Tour gehen möchte. Und ich will, dass die ein bisschen persönlicher wird als die erste.
Okay.
Ich habe jetzt mit vielen Leuten mich unterhalten und es ist ein schmaler Grat zwischen persönlich und privat. Und das ist, finde ich, gerade so sehr spannend, das rauszufinden.
Und ist es im Comedy-Bereich aber nicht so, also ich meine, man steht ja auch auf einer Bühne und könnte man sich da nicht einfach auch ganz smooth in eine andere Rolle reinbegeben und quasi mit dieser Rolle die Leute zum Lachen bringen und das Private ganz rauslassen?
Ja, natürlich kann man das. Das hat auch Deutschland jahrzehntelang gemacht. Das ist ja gar nicht so alt her, also es ist gar nicht so lange her, dass hier so Ausbilder Schmidt auf der Bühne stand oder Cindy. Und dass man halt so jemand ganz anderes war und eine Rolle gespielt hat. Und die Leute fanden das super, weil das auch ganz klar, naja, es war auch ein ganz klares Zeichen fürs Publikum. Ah, hier ist der Clown. Wir dürfen uns über den Clown jetzt lustig machen. Und wenn es dann irgendwie so in Anführungszeichen Privatpersonen wird, dann wird es immer, dann ist irgendwie so, ah, okay, jetzt muss man erstmal verstehen, wer da überhaupt ist. Und meint er das alles ernst, was er da sagt? Ist das alles ehrlich oder ist das alles irgendwie nur so hingehumbugt so? Aber ja, klar, das kann man. Man kann sich einen Charakter ausdenken, dann ist man der. Und dann hat man mit Sicherheit ein bisschen mehr Ruhe im Kopf auch. auf der einen Seite, auf der anderen Seite, keine Ahnung, dann ist man halt irgendwie halt auch verpflichtet, dann eine lange Zeit diesen Charakter dann auf die Bühne zu bringen. Und das ist irgendwie nicht mehr so die Schule, auf die wir aktuell in der Comedy-Szene so Bock haben.
Verstehe.
Ja.
Und warum hast du dich dann aber trotzdem, also du hast jetzt gesagt, es ist vielleicht auch irgendwie gerade ein Trend in der Comedy-Szene, ein bisschen authentischer zu sein, aber trotzdem ist ja ein Schritt, also es ist ja ein Schritt irgendwie, dass man sagt, okay, ich bin mit mir selbst auf der Bühne und mit meiner Geschichte. Warum hast du dich dann dafür entschieden?
Das zu machen?
Mhm.
Weil ich schon mein Leben lang Comedy konsumiert habe und ein Comedy-Nerd bin und eigentlich schon so von klein auf, ich habe zwei ältere Geschwister und die haben mir, als ich schon 11, 12, 13 war angefangen, so US-amerikanische Stand-Up-Specials quasi zu füttern. Und ich habe mir das halt einfach intravenös gegeben, meine ganzen Teenager-Jahre. Und dann war irgendwann so der Gedanke im Raum, ach, könnte man das vielleicht irgendwann machen? Und ich wollte auch als Kind, hatte eine ganz kurze Phase, wo ich dachte, ich will Komiker werden, weil ich mit meiner Mom ganz viel Genial daneben und Schillerstraße geguckt habe. Und ich fand das irgendwie super, was die da gemacht haben. Und dann dann habe ich irgendwie im letzten Jahr meiner Schauspielschulausbildung habe ich dann gesagt, ach, ich probiere das mal. Und dann bin ich da drauf hängen geblieben. Ja.
Okay, und wie lange machst du dann jetzt schon Comedy?
Das ist mein sechstes Jahr jetzt. Minus das Corona, ne, man sagt immer so, keine Ahnung, was da draufgegangen ist, so 2 Jahre, also vielleicht mal jetzt so netto 4 Jahre Comedy.
Und durch welche Phasen bist du da gegangen? Also ich finde es wahnsinnig spannend, dass du irgendwie sagst, ich beschäftige mich mit mir selbst und bringe das dann auf die Bühne. Welche Erkenntnisse gab es da?
Das ist total interessant, weil das wechselt irgendwie innerlich in mir auch so von Tag zu Tag. Also ich habe kurze Phasen, wo ich mir denke, ich möchte eigentlich nur so auf der Bühne so absurdes Shit machen, der komplett weit von mir weg ist und der aber trotzdem immer verankert in mir als Person, weil ich stehe da halt so, das kann ich nicht ändern. Aber so in einem letzten Podcast-Interview habe ich irgendwann mal gesagt, so, dass man nie der Gefahr läuft, dass einem die Themen ausgehen, wenn man sich in die Fantasie stürzt und einfach Dinge konstruiert. Mhm. Aber jetzt bin ich gerade an einem Punkt, wo ich mir denke, eigentlich hätte ich schon Bock, einfach ein bisschen was von mir zu erzählen, weil das ist ja das, was mich auch ausmacht. Und ich glaube, den Take zu finden, warum die Geschichten, die mir passiert sind, dann irgendwie interessant sind für Leute und wo da die Zugehörigkeit irgendwie im Publikum dann stattfinden kann und das Gefühl, dass man sich da so wiedererkennt. Ich glaube, das ist gerade auch ein interessanter Prozess. Und ich bin aber auch auf der Bühne so, I'm just a silly little goose. Also ich mag es auch, wenn es blödsinnig wird. Und ich glaube, das wird immer 50-50 sein in mir. Aber genau, ich wach mal auf morgens und denke mir so, ach, heute habe ich nur Bock, Blödsinn zu schreiben. Und dann wache ich am nächsten Tag auf und denke mir so, jetzt reden wir mal über meine Eltern. Das ist irgendwie so, ja, es pendelt auch ein bisschen in mir.
Ich habe jetzt hier auch gerade eingeblendet bekommen, geben ist seliger als nehmen. Bist du ein Mensch, der gerne gibt?
ich habe ja irgendwie so vorab so einen Fragebogen ausgefüllt. Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, was ich da reingeschrieben habe. Die Redaktion grinst mich hier gerade an. Geben ist seliger als nehmen.
Mhm.
Ah, ich weiß. Ich weiß, was das für ein Hint ist. Ja, was war die Frage? Was war die Frage, Sissy?
Die Frage ist einfach nur, also meine Frage wäre jetzt gewesen, ob du gerne gibst, weil sich das für mich so anhört, als wäre das die Richtung, in die das tendiert, aber vielleicht ist das auch gar nicht so.
Nee, voll. Ich gebe total gerne. Ich gebe total gerne. Ich bin auch bei mir im Freundeskreis immer der Gastgeber, auch geben. Wir treffen uns immer bei mir zu Hause, wenn wir irgendwas gemeinsam machen. Wir machen so gemeinsame Spieleabende, die immer bei mir zu Hause sind. Und ich bin irgendwie so low-key, vielleicht so ein bisschen der Papa bei uns im Freundeskreis. Bin auch immer der Ansprechpartner, wenn irgendwie jemand erkältet ist. Und dann muss man irgendwie eine Apothekenempfehlung sich einholen von mir. Also doch, ich nehme da viel Kraft raus, weil ich aus einem Elternhaus komme mit einer Mutter, die sehr viel gegeben hat und sehr aufopferungsvoll war in unserer Erziehung. Und ich glaube, das hat sehr auf mich abgeschlagen. Ja,
ja, das wollte ich jetzt gerade auch fragen, ob das daher kommt, dass du selber auch viel bekommen hast sozusagen oder ob du nicht so viel bekommen hast und deshalb das irgendwie so in die Richtung kompensieren willst. Genau,
nee,
ja.
Nee, es war echt fast schon too much.
Okay, ja, kann ich auch sehr gut relaten mit, weil meine Mama geht in die ähnliche Richtung.
Ja.
Die ist auch sehr, sehr giving und es ist auch sehr oft sehr schön, aber manchmal habe ich dann irgendwie auch die Sorge gehabt, dass sie vielleicht dabei auf der Strecke geblieben ist.
Hundertprozentig. Ja. Und das kann man denen ja auch nicht vorwerfen, weil also ich bin jetzt echt so mittlerweile in einem Mindset angekommen, wo ich mir so denke, unsere Eltern, so die haben auch nur improvisiert. So, die haben they just winged it. Und das darf man denen auf gar keinen Fall vorwerfen, dass sie das so gemacht haben, wie sie es gemacht haben. Aber ich bin auch ähnlicher Meinung wie du. Ich glaube auch, dass diese ganze Verausgabung natürlich dazu führt, dass man dann sich selber so ein bisschen auf der Strecke lässt.
Mhm. Ja, bei dir selbst hast du nicht das Gefühl, dass das irgendwie der Fall ist, sondern du hast wahrscheinlich dann Leute um dich rum, die das wertschätzen können, oder?
Dass man das Gefühl hat, man gibt und es wird nicht wahrgenommen, oder was meinst du?
Genau, ja.
Nee, ich würde sagen, die sehen das alle. Ja.
Okay.
Und ich bin auch sehr dankbar für meine Freunde, weil es echt ein irre schöner Freundeskreis ist. Und ich bin auch sehr dankbar, dass ich mir den gebaut habe, bevor ich so in Schauspiel- und Medienbranche reingerutscht bin. So, weil das, glaube ich, also ich finde es voll super, dass meine Freunde so in Anführungszeichen normale Jobs haben und so irgendwie so im Mittelpunkt der Gesellschaft stehen und mich so manchmal auch wieder so ein bisschen wieder reinholen. Weil man, genau, wenn man irgendwie die ganze Zeit nur so mit Kunstleuten abhängt, das kann, da braucht man manchmal dann so Erdungsmenschen. Und meine Freunde sind alle Erdungsmenschen.
Okay.
Das meine ich im positivsten Sinne überhaupt.
Also du bist auch dann ein Familienmensch und ein Mensch, mit dem Freundschaften wichtig sind, vielleicht ist richtig raus.
Crazy. Okay. Also ich würde sagen, ich ziehe da einen Großteil meiner Energie raus. Also ich ziehe auch einen Großteil meiner Energie daraus, alleine zu sein, aber wenn ich nicht alleine bin, dann möchte ich meine Freunde um mich haben.
Ja, krass irgendwie, dass du dann trotzdem so einen Beruf gewählt hast oder da zumindest gelandet bist, wo es ja manchmal quasi einfach, wie du auch schon beschrieben hast, um Rollenbilder und um auf der Bühne stehen und irgendwie sich präsentieren, sich zeigen und so geht und trotzdem deine Kraft eigentlich eher hinter den Kulissen findest, oder?
Ja, das ist aber, also ich habe das jetzt neu gelernt, dass man diesen Unterschied introvertiert, extrovertiert, dass man das daher, weißt du, das ist ja so küchenpsychologisch, aber vielleicht stimmt das ja, dass man das daher definiert, wo die Person ihre Energie rauszieht.
Ja.
Und dann bin ich ein Introvertierter, auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, ich bin introverted, extrovert. Ich muss halt alleine sein und ich muss mal so einen Tag auf meiner Couch verbringen und niemanden sehen, damit ich dann abends auf die Bühne gehen kann. Und dann denken alle Leute immer so, wenn ich denen das erzähle, hä, aber du stehst doch auf der Bühne und du bist doch voll extrovertiert und so. Und das kann ich auch sein in gewissen Etappen. Kann ich dann so, manchmal fühlt sich das so an wie so, ich habe so einen Booster-Knopf in mir, wie so bei Need for Speed früher, wenn man so Autorennen gefahren ist und dann kann man so Nitro anmachen und das kann ich in gesellschaftlichen Situationen manchmal so zünden und dann habe ich so 2 Stunden ein bisschen so Heart of the Party Energy und dann reicht's aber auch wieder und dann muss ich schnell nach Hause und schnell auf die Couch und mir eine Decke über den Kopf ziehen und erstmal ein bisschen regenerieren.
Gibt es sonst noch was, was du so sagst, irgendwie, das habe ich von meinem Elternhaus mitgenommen, von meiner Kindheit irgendwie, was mich seitdem nie wieder losgelassen hat? Also dieser, du hast ja beschrieben, dass du gerne gibst. Gibt es da noch irgendwas?
Ja, voll. Also ich habe das Gefühl, eine der maßgeblichsten Lektionen, die meine Mama mir mitgegeben hat, ist, also die hat mal irgendwann als Kind zu mir gesagt, und das ist irgendwie so, ich habe so eine Core Memory, in allem, was existiert, hat sie gesagt, in allem, was existiert, steckt Liebe drin. Irgendwer hat sich Gedanken gemacht. Selbst in dieser, keine Ahnung, in dem Waschbecken im Badezimmer, da hat sich jemand hingesetzt, ein Ingenieur hat es ausgeklügelt, ausgedacht und sich quasi so aus seiner Feder, überall ist Liebe drin. Und ich glaube, meine Mama hat mir Neugierde mitgegeben, dahingehend. Nämlich immer zu gucken, wo ist da denn vielleicht die Hingabe drin in dem Ding? Egal, ob das mich interessiert erstmal oder nicht. Und eine Begeisterungsfähigkeit, die mit einhergeht. Also würde ich sagen, also wenn mich Leute fragen, so was dein größter Skill, dann sage ich immer, ich glaube, ich bin ein sehr begeisterungsfähiger Mensch. Also ich kann mich sehr gut in Sachen reincracken und finde das dann irgendwie cool und habe aber auch manchmal so Hyperfixations und die sind dann auch wieder schnell vorbei so. Aber erstmal grundsätzlich finde ich irgendwie alles spannend und das ist irgendwie schon, das ist voll gut, weil ich habe das Gefühl, ich gehe so mit halbwegs offenen Augen durchs Leben.
Ja, das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil in meinem Freundeskreis bin ich auch diejenige, die immer als sehr begeisterungsfähig irgendwie beschrieben wird. Und manchmal, wenn wir irgendwo hinfahren und die Sonne untergeht, ist es für mich gefühlt 5-mal so krass als für andere Leute. Aber ich habe irgendwie, ich finde es so schön, wenn man dann so im Moment irgendwie einfach ganz aufgeht und so das Gefühl hat, dass dieser Moment einfach, keine Ahnung, ewig bleiben sollte. Da habe ich ja auch eine sehr große Affinität für.
Ja, kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen.
Und ich fand auch dieses Wort gerade so schön, Hingabe, das ist, glaube ich, eins meiner absoluten Lieblingswörter, weil das auch, wenn man das Wort mal aufschlüsselt, was es eigentlich bedeutet.
Da ist also auch Geben drin.
Genau, da ist Geben drin. Jo. Und es ist einfach so, ohne was zurückzuverlangen, nur hingeben. Das ist so, ich finde es einfach ein tolles Wort.
Und ich glaube, das ist was, schön. Also, ich glaube, das ist was, das ist ein Skill, den man vor allem, wenn man Kunst macht, eine ganz lange Zeit ganz doll braucht. Also eine Fähigkeit zur Hingabe und erstmal so ins Universum zu senden und zu hoffen, dass bei Gott irgendwas zurückkommt irgendwann. Und das ist, das würde ich sogar sagen, manchmal ist so für mich auch so eine Definition von Talent. Ist, wenn man so, also wenn man so Bock hat, sich hinzugeben und erstmal so zu gucken, ja, ist mir jetzt egal, ob das sofort einen Payoff hat. Ich will jetzt erstmal senden. Raus. Das muss aus mir raus. Ich habe eine Dringlichkeit in mir und es muss jetzt aus mir raus. Und da dann quasi nicht den Kopf zu verlieren und dran zu bleiben, das ist dann vielleicht so, das ist das Hingeben, ja.
Und gab es auch mal Situationen in deinem beruflichen Kontext jetzt, wo, oder vielleicht auch in deinem privaten, wo du kurz davor warst, die Hingabe zu verlieren?
Na klar. Hundertprozentig. Das gehört auch dazu. Ist wichtig. Mein Bruder ist auch ein Kreativer. Der macht, der ist Regie. Der ist Regisseur. Und der hat immer sehr, fand ich immer sehr lustig, der hat immer gesagt, ich kann dir nicht sagen, wie oft ich mir noch einen halben Monat gegeben habe. Ich gebe mir noch eine Woche. Ich gebe mir noch 4 Wochen. Ich ziehe noch durch ein halbes Jahr. Und das habe ich schon auch ein paar Mal gehabt, auf jeden Fall.
Hast du so Werte für dich, die dich so antreiben und motivieren? Also wir haben ja vorher schon über das Geben gesprochen, aber gibt es noch was anderes, was so unumstößlich ist?
Also ich mag es nicht, wenn Dinge beliebig sind. Das finde ich irgendwie blöd. Ich finde, es muss immer so, die Intention muss klar sein und ich muss irgendwie das Gefühl haben, es muss irgendwie mich weiterbringen und auch künstlerisch mich weiterbringen und genau, also so, das habe ich auch im letzten Videopodcast gesagt, so entgegen der Beliebigkeit, weil ich finde so beliebig, also so viel ist so beliebig, auch wenn man so auf Social Media scrollt und so, und das fuckt mich auch gerade wirklich, wirklich ab. Und bei mir ist so, der Jump in die Öffentlichkeit ist über Social Media passiert. Ich habe so Sketche gemacht, die sind viral gegangen und dann dadurch ist so ein bisschen alles ins Rollen gekommen bei mir. Und jetzt bin ich gerade in der Phase, wo ich mir so denke, boah, ich kann es nicht mehr konsumieren. Es ist wirklich unerträglich stellenweise. Und ja, da versuche ich gerade so vielleicht ein bisschen künstlerisch nachhaltigere Sachen zu machen. Und deswegen glaube ich auch der Anspruch, dass das zweite Programm ein bisschen persönlicher wird und ein bisschen für mich irgendwie interessanter, weil ich so das Gefühl habe, okay, Oberflächlichkeit haben wir jetzt abgespielt. Was ist denn der nächste Schritt? Weil ich bin schon echt, also wenn mich was unterfordert, bin ich halt raus. Dann bin ich mental raus und bockt es mich einfach nicht. Und das ist so gerade was, wo ich voll gegen ankämpfe.
Ich stelle das auch fest, dass Beliebigkeit, glaube ich, was ist, was wächst. Mhm. Generell, warum glaubst du, ist das so?
Keine Ahnung, weil wir alle dumm werden. Ich weiß auch nicht. Also ich habe das Gefühl, unsere, ne, das ist dieses typische Ding mit der Attention Span, ist halt irgendwie so eine Sache. Das wird immer schlimmer. Ich klinge echt wie so ein Boomer, ne? Aber es ist einfach so. Es ist super anstrengend. Ich habe das Gefühl, die Leute, also keine Ahnung, setzen sich nicht mehr so mit dem Stoff auseinander wie früher. Aber vielleicht ist das auch, also ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich das so sage, dann klinge ich auch total prätentiös. Und ich will das überhaupt nicht irgendwie verteufeln, weil es gibt super viele geile Sachen auch auf Social Media. Aber ich glaube, man sehnt sich halt, also vor allem in dem Format, vor allem Social Media, vor allem Reels und Shorts und Schieß mich tot, ist ja wirklich so, also ich habe mich selber dabei beobachtet, mir geht's gerade schlecht, mein erster Griff ist, mein Handy in die Hand zu nehmen und kurz auf Reels zu gehen und ein bisschen zu scrollen und ein bisschen Dopamin und mein System relaxt wieder. Und natürlich will ich dann in dem Moment nicht irgendwas konsumieren, was jetzt auch noch mein Hirn irgendwie anstrengt, sondern möchte ich halt irgendwie Brainrot und lustige Katzenvideos und that's it. Und ich glaube, dass das ist ein Spiel damit und das ist ein, also ich glaube, darauf wird eingezahlt, dass die Leute halt sich sedieren müssen und sich irgendwie ruhig stellen müssen. So, es gibt so dieses The Smartphone as a Pacifier, also wie so ein Schnuller. Und ich glaube, das spielt mit Sicherheit damit rein, dass es irgendwie alles ein bisschen blöder wird. Aber keine Ahnung, vielleicht ist auch, ich bin da auch ein bisschen pessimistisch, was das Ganze angeht aktuell.
Nee, ich denke nur gerade über nach, über das, was du gesagt hast mit dem Schnuller, finde ich extrem, also finde ich ein krasses Bild irgendwie, aber stimmt wahrscheinlich. Ich habe nur noch drüber nachgedacht, bei Beliebigkeit irgendwie auch, dass, dass wir irgendwie immer so mehr versuchen, uns anzupassen, also so weniger von dem haben, worüber wir auch schon gesprochen haben, dass man irgendwie Werte hat und für sich selbst weiß, warum man Dinge macht, Hingabe und so weiter und so fort, sondern dass man irgendwie einfach so versucht, so mitzugehen und mitzuschwimmen und auf einmal ja, hat man irgendwie nicht mehr so einen richtigen, so einen, ja, so einen Grund, warum man Dinge macht.
Ja.
Sondern einfach nur, dass man sie auch macht sozusagen.
Ja, verstehe. Ist ja auch, also fällt ja auch leichter. Also mitschwimmen ist immer easier als irgendwie, ist halt der Weg des geringsten Widerstands.
Ja, ja.
Ja, und es ist auch, man muss einfach sagen, es ist auch einfach schwierig, sich dem nicht zu verfallen. Mhm. Also jetzt vor allem, was so Social Media Konsum angeht, ist einfach crazy, crazy böse designed. Das, wir werden da alle reingezogen, wir können nichts dagegen machen.
Ich habe hier vorher eingeblendet bekommen, ich glaube, es war Erfolg ist selbst gemacht oder so, oder Erfolg kann man selbst machen oder irgendwie so. Inwiefern glaubst du, wäre deine Karriere anders verlaufen, wenn es Social Media nicht gegeben hätte und du quasi nicht davon profitiert hättest, dass Leute das Handy in der Hand haben?
Ja, sehr gute Frage. Also ich glaube, es geht nicht mehr anders. Mhm. Das ist, glaube ich, die bittere Pille, die es zu schlucken gilt. Man muss das, also so don't hate the player, hate the game. Das ist leider echt scheiße, aber ich glaube, wenn Social Media nicht gewesen wäre, dann hätte ich mit Sicherheit noch die nächsten 5 bis 6 Jahre irgendwie Comedy-Mix-Shows gespielt und wäre irgendwie auf Bühnen gestanden und dann hätte mich vielleicht irgendwann mal jemand auch mal irgendwie gesehen und so und dann wäre ich vielleicht auch Opener von irgendwem, der schon ein bisschen bigger ist gewesen. Aber das war schon echt ein wahnsinniger Katalysator. Und das ist halt, also geh mit der Zeit, sonst gehst du mit der Zeit. Ich habe mir das halt einfach irgendwie drauf geschafft, weil es nicht anders ging in dem Moment. Und weil bei mir auch der, in Anführungszeichen, Leidensdruck zu groß war. Ich wollte einfach, ich hatte keinen Bock mehr auf meinen Dayjob. Ich wollte da endlich raus aus dieser Mühle. Mhm. Und dann habe ich das einfach selber einfach super, super viel konsumiert und habe so versucht zu verstehen, warum da gewisse Sachen so funktionieren, wie sie funktionieren. Und habe ich einfach versucht zu rekreieren. Und das hat Gott sei Dank gut funktioniert. Und ich bin Social Media mit Sicherheit meine Karriere dank. Also das, wie sagt man, ne? Also ich bin, habe es dem zu verdanken. So,
ja. Verstehe. Und vielleicht aber noch ein bisschen dieses Erfolg hat jeder selbst in der Hand noch ein bisschen anders interpretiert, also jetzt unabhängig von Social Media. Bist du der Meinung, dass jeder da hinkommen kann, wo er hinkommen will?
Ich glaube, du brauchst auch eine wahnsinnige Portion Glück.
Mhm. Okay.
Und gute Karten. Mhm. Die müssen gute Karten ausgeteilt worden sein. Zu einem gewissen Grad zumindest. Es gibt ja auch genug Geschichten, die das Gegenteil beweisen. Mhm. Aber ich kann dir sagen, ich bin sehr wohlbehütet aufgewachsen. Und meine Eltern haben gesagt, mach Kunst, wenn du Kunst machen willst. Auch wenn sie sich vielleicht was anderes für mich gewünscht hätten. Und ich glaube, wenn ich diesen Support nicht gehabt hätte aus meinem Elternhaus, no way wäre das was geworden. Und es ist so, das ist halt unfair, weil es gibt mit Sicherheit genug Leute, die künstlerisches Anliegen haben und die haben dann nicht so gute Karten ausgeteilt bekommen und die müssen dann noch viel härter ackern, damit sie an den Punkt dann irgendwie kommen. Aber ich glaube, um das jetzt mal nicht ganz so in so sozioökonomisches Terrain zu ziehen, ich glaube, was ich damit meine oder wo der Prompt jetzt gerade herkommt, ist auch so, dass ich glaube, man kann halt viel jetzt gerade sehr viel selber in die Hand nehmen. Wir leben in einer Ära, in der man sehr viel selber in die Hand nehmen kann und sehr viel selber senden und raus. Und das ging halt vor 25, 30 Jahren nicht. Da hat man dann, keine Ahnung, haben dann Daft Punk in Paris in ihrem Kinderzimmer ein Album aufgenommen, haben Glück gehabt, dass irgendjemand Bock hatte darauf. Und jetzt kann jeder hin zum Kunst mit einem MacBook ein Album aufnehmen und das an alle Plattenfirmen der Welt schicken oder TikToks aufnehmen und das dann hochladen und hoffen, dass es irgendwie viral geht oder whatever. Also ich habe schon das Gefühl, es ist so viel zugänglicher geworden und das ist crazy.
Ja. Ja, vielleicht ist dahingehend ja auch Social Media irgendwie auch eine Chance. Also
total.
Ich sehe das auch so wie du, dass man da sehr vorsichtig sein muss und dass es auf jeden Fall irgendwie, weiß ich nicht, ob es immer nur positive Veränderungen in das Leben irgendwie junger Menschen gebracht hat. Vermutlich, sehr wahrscheinlich nicht, aber dahingehend ist es wahrscheinlich schon eine Chance, dass man irgendwie mehr selbst machen kann.
Das ist ein zweischneidiges Schwert.
Ja, absolut. Voll. Ja. Und ich finde es aber auch cool, das wollte ich jetzt auch noch sagen, dass du da irgendwie ein Auge für behalten hast, dass man vielleicht auch für die Dinge, die man irgendwie so im Leben geschenkt bekommen hat, irgendwie dankbar bleibt, weil ich weiß jetzt nicht, ich weiß nicht, wie es ist, wenn man wie du auf der Bühne steht und irgendwie natürlich vielleicht auch viel Zuspruch bekommt von Leuten im Publikum oder von Followern oder wie auch immer, aber dass man da trotzdem irgendwie sich noch manchmal noch zurückerinnert, wo man herkommt und für was man irgendwie dankbar sein kann. Das finde ich sehr
also,
cool.
Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar dafür, dass ich das machen darf, was ich machen darf. Und ich bin auch meinen Eltern sehr, sehr dankbar dafür, dass sie, also meine Eltern kommen aus Rumänien und die, also sind Deutsch-Rumänen, das ist so quasi so Exildeutsche nennt man das auch. Und die sind in den 80ern hierher gekommen und haben sich ein neues Leben aufgebaut für uns. Und das ist ein wahnsinniges Opfer, das sie dir gebracht haben. Und auch dafür, also das ist alles eine Kausalkette gewesen, die da jetzt dazu geführt hat, dass ich heute hier mit dir in diesem Studio sitzen darf.
Mhm.
Und das ist crazy, Dafür muss man dankbar sein und demütig sein auch voll. Ja. Das ist irgendwie auch wichtig.
Ja. Ja, Demut ist auch ein tolles Wort.
Lieb ich.
Und ein tolles Thema, ja, das stimmt. Ja. Wahnsinn. Hier war jetzt gerade ein Wort, Stifte for Life.
Ja, Stifte for Life. Auch da ist die Begeisterungsfähigkeit groß. Also mein Beruf beinhaltet auch viel zu schreiben.
Mhm.
Und ich habe mein Leben lang schon immer einfach super gerne so Schreibutensilien ausprobiert, gekauft. keine Ahnung, mit einem schönen Füller den Deutschaufsatz schreiben und so. Das fand ich irgendwie schon in der Schule super. Das ist irgendwie was sich voll durchgezogen hat. Und ich sammle Stifte, aber ich sammle Stifte. Ich beschäftige mich schon ein bisschen viel damit.
Über welche, also was für eine Größe der Stiftesammlung reden wir?
Ja, ich habe jetzt gerade, also ich habe immer ein Federmäppchen dabei und da sind jetzt so 25, 30 Stifte drin, wo ich dir zu jedem was sagen könnte.
Mega. Mega. Und was ist dein emotionalster Stift? Gibt's da einen?
Ja, ich habe von meinem Vater einen sehr schönen Stift zum Studienabschluss geschenkt bekommen. Und den hat er mir übergeben und hat gesagt, damit sollst du gute Verträge unterschreiben.
Mega. Es ist auf jeden Fall eine gute Richtung, ja, ein gutes Ziel.
Das fand ich super lustig. Das ist so voll mein Dad-coded. So ist halt so Hauptsache Arbeit und Hauptsache irgendwie so, man ist sicher. Aber der ist auf jeden Fall emotional für mich. Und dann hat mir ein guter Freund, hat mir vor ein paar Jahren zum Geburtstag einen sehr schönen Stift geschenkt, den ich immer noch gerne in meiner Tasche habe. Also ja, ich habe irgendwie... Genau, ich beschäftige mich einfach super gerne und viel damit. Und ich glaube, es rührt vor allem auch aus diesem, es gibt das auch bei Musikinstrumenten, das heißt GAS, Gear Acquisition Syndrome. Und das ist quasi so, wenn ein Gitarrist das Gefühl hat, oh krass, irgendwie die Muse hat mich schon lange nicht mehr geküsst. Ich habe irgendwie stehen vor einer Wand, ich habe eine Blockade. Ja, vielleicht wird es besser, wenn ich mir eine neue Gitarre kaufe.
Okay.
Vielleicht ist genau diese Gitarre, die das nächste Album in mir unlockt. Und das habe ich manchmal aber auch mit Schreibutensilien, dass ich mir so denke, oh, jetzt habe ich aber schon eine ganze Weile keine Jokes mehr geschrieben. Vielleicht mache ich es, wenn ich mir einen sehr schönen Rollerball-Stift hole und einen sehr schönen Block. Und das ist meistens nicht der Fall.
Nein?
Nein, ach, leider nicht. Kurze initiale Begeisterung und dann merke ich so, ach ja, stimmt, ich finde ja einfach am Tisch sitzen und schreiben scheiße.
Gut, da hilft der Stift dann auch nicht.
Nee, genau.
Ja. Ja, sehr cool. Vielleicht von den Stiften zu den Texten. Was würdest du sagen, war der wichtigste Text, den du verfasst hast?
Ui.
Vielleicht auch unabhängig so vom Beruflichen. Ich schätze dich so ein, als würdest du auch andere Texte dann vielleicht manchmal mit der Hand schreiben, oder?
Das ist eine saugute Frage. Also ich glaube jetzt so ganz akut die letzten 5 Jahre war auf jeden Fall der Text von dem ersten Reel, das viral gegangen ist, der wichtigste Text, weil der hat halt super viel ins Rollen gebracht. Da habe ich mich auch wirklich hingesetzt und habe es runtergeschrieben. Es war auch echt, also diese Sketche, die ich da gemacht habe, waren eine Menge Arbeit und das, da war jeder Text echt auch, das war immer irgendwie echt viel und schwierig und so. Also das ist auf jeden Fall ein Ding.
Ich kann ja mal vielleicht dir beschreiben, was meine wichtigsten Texte waren so in der letzten Zeit. Also ich glaube so, der jüngste Text, der sehr wichtig war, war für eine Freundin, mit der ich gerade Streit habe. Und es war sehr schwierig, da die Dinge irgendwie so in Worte zu fassen. Der wichtigste Text, den ich sonst noch geschrieben habe, war tatsächlich die Rede, die ich geschrieben habe für meinen Papa. Weil mein Papa ist verstorben und ich habe zu seiner Beerdigung einen Text geschrieben, den ich noch vorgelesen habe. Und ja, da weiß ich noch, da haben mir die Hände richtig gezittert, als ich den geschrieben habe, weil das natürlich irgendwie so, ja, die letzten Worte waren, die ich irgendwie so zusammengefasst habe. Ja,
genau. Erstmal, das tut mir richtig leid zu hören. Ich hoffe, wie lange ist das her, wenn ich fragen darf?
6 Jahre jetzt.
Ui, okay, krass.
Genau, ja.
Ist das bei dir in der Familie auch so, also bei mir in der Familie wurde das propagiert, als Tool mitgegeben wurde, also meine Mom vor allem, so schreib's dir von der Seele. Schreib. Ist das was ist das so ein Wert, der für euch oder für dich irgendwie auch wichtig war?
Also mein Papa hat schon immer Dinge versucht in Worte zu fassen. Ich weiß auch, der hat irgendwie immer zu seinen Geburtstagen seinen Freunden irgendwie dann eine Rede geschrieben, wenn da alle zusammengekommen sind und so. Das war dem schon sehr, sehr wichtig. Aber ich glaube tatsächlich, irgendwie ist es sowas, was ich so für mich entdeckt habe. Also jetzt nicht, dass ich mich erinnern könnte, dass meine Mama hat zum Beispiel auch viel so Karten geschrieben immer oder hat viel Geburtstagskarten geschrieben und da schon auch so immer das zusammengefasst. Aber ich glaube, irgendwie hat sich das so entwickelt, dass für mich Texte, auch Musik, Lyrics und so und Gedichte und so sind für mich extrem wichtig. Also es ist einer der größten Schätze, die ich irgendwie so habe in meinem Leben. Und irgendwie habe ich, glaube ich, das so für mich entdeckt. Ich weiß gar nicht, wo es herkommt. So. Jetzt nicht unbedingt aus dem Elternhaus, aber ich weiß auf jeden Fall, dass es mir sehr hilft.
Ist auch schön, ja.
Ja.
Ich würde auch sagen, also Schreiben war auch für mich sehr wichtig in meinen 20ern. Sowohl Tagebuch, als auch Gedichte, als auch Song-Lyrics, als auch andere Sachen. Also irgendwie ist es ein wahnsinniger Kanal.
Mhm. Ja, es ist Wahnsinn. Ich finde es so schön, wenn Leute einfach diese Fähigkeit haben, Dinge, die irgendwie passieren, so niederzuschreiben und damit auch so festzuhalten. Mhm. Also ich meine, was es für Gedichte gibt aus den letzten Jahrhunderten irgendwie, wo Leute sich was angeschaut haben und das einfach niedergeschrieben haben und das für immer bleiben wird. Also
Wahnsinn,
ja, es ist total schön, ja. Jetzt wurde mir aber hier gerade auch gesagt tatsächlich, dass ich zum Ende kommen darf.
Ui, okay,
also
krass.
Vielleicht haben wir dann doch keine Zeit mehr für den Text, den du geschrieben hast. Aber wenn es dir noch irgendwann einfällt, lass es mir gerne zukommen. Es würde mich sehr interessieren.
Safe.
Sehr cool. Und jetzt bin ich natürlich gespannt, wer du bist. Ich weiß es nicht.
Hi, ich bin Fred Kostea und ich war gerade bei Unentdeckt und ich fand es richtig, richtig cool. Ich fand, es ist ein super interessantes Format. Ich hatte eine sehr gute Zeit mit eurer Moderatorin Sissy und bin sehr beflügelt aus dem Gespräch rausgegangen und würde das jederzeit gerne wieder machen.
Im Gespräch mit Fred hatte ich voll auf das Gefühl, dass wir uns voll ähnlich sind. Also wir haben echt viele Gemeinsamkeiten, irgendwie zum Beispiel die Hilfsbereitschaft unserer Mamas oder auch, dass wir so begeisterungsfähig sind. Das fand ich voll cool festzustellen. Und als ich ihn dann gesehen habe hinter dem Vorhang, dachte ich mir schon auch so kurz, krass, ich habe erst irgendwie vor ein paar Tagen ein Video von ihm auf Insta gesehen. Ja, und jetzt sitzt er da. Und auch irgendwie wild, dass ich immer das Gefühl hatte, er sei quasi für die Comedy geboren. Und jetzt weiß ich, dass er noch so viel anderes gemacht hat. Also waren auch spannende Erkenntnisgewinne dabei. Ihr interessiert euch für Psychologie? Dann hört in Innenwelt, dem Psychologie-Podcast von WDR5 rein. Verena Kappel spricht mit Expertinnen über Themen wie ADHS, Achtsamkeit, Beziehungen oder Zukunftsangst. Empathisch, wissenschaftlich fundiert und entstigmatisierend. Wenn ihr neugierig geworden seid, dann hört doch gerne rein.